Okay, so nach diesem kurzen technischen Intermezzo würde ich sagen, Basil ist bereit für seinen Vortrag. Wir sind gespannt, was du für eine Ausstellung, für ein Kunstprojekt gemacht hast zum interessanten Thema Datenschutz. Basil, the stage is yours.
Vielen Dank. Genau, das hat jetzt so geklungen, als ob das alles ich alleine gewesen wäre. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ich bin auch heute hier zusammen mit Jean Goff, der sich dann nachher auch noch vorstellen wird. Er hat unser Konzept realisiert, auf Programmier- und technischer Seite, während wir dieses Projekt im Bau umgesetzt haben. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich Nadja Häfliger und mich. Wir sind zusammen eine Art Grafikstudio. Dazu werde ich aber auch gleich noch ein bisschen was Näheres sagen. Genau, das Thema Datensicherheit, das ist sicher eines, das uns alle betrifft, sofern wir uns im Internet bewegen. Und uns hat sich schon länger die Frage gestellt, was bedeutet das eigentlich, sich in digitalen Räumen zu bewegen? Welche Daten werden von einem abgegriffen? Und woher weiß zum Beispiel Google, welche Produkte ich gerne konsumieren möchte? Oder woher weiß YouTube, welche Vorschläge mir gefallen? Und wir sind jetzt da nicht wissenschaftlich, sondern mit einem künstlerischen Designansatz an das Ganze herangegangen. Wie das ausgesehen hat und was wir genau gemacht haben, möchte ich euch sehr gerne zeigen heute. Und dafür würde ich jetzt gleich kurz meinen Screen teilen. Ich hoffe, das funktioniert. So. Bitte melden, falls das jetzt mit dem Sharing nicht geklappt haben sollte. Genau. Unser Projekt, das heißt ICU oder Thank you for your data. Und so hat das ausgesehen, damit ich euch nicht zu lange hinhalten muss, was das Endprodukt war. Und zwar haben wir eine Art Datenverarbeitungsapparat für den öffentlichen Raum gebaut. Wir haben das in sehr kurzer Zeit gemacht. Wir haben nur 3 Monate daran gearbeitet. Das Ganze ist dann während der Designbiennale in Zürich 2021 im Botanischen Garten fast einen Monat lang gestanden. Die Biennale selbst, die hatte einige Besuchende, angeblich an die 8.500. Und unser Apparat, der wurde einige Male aktiviert. Also der hat etwa 1200 Mal wurde der bedient von verschiedenen Besuchenden. Und wir haben dann noch weitere Ausstellungen gemacht. Und am Schluss hat unser Datenverarbeitungsapparat an die 2000 Datenblätter ausgeworfen. Bevor ich jetzt aber Näheres zu diesem Projekt sage, möchte ich kurz das Studio vorstellen, das hier gemeint ist. Das auf der linken Seite, das wäre ich und rechts Nadja Häfliger. Und wir haben gemeinsam in Basel Design studiert und uns dann aber gedacht, eigentlich wäre es schön, wenn wir nicht nur Gebrauchsgrafik machen müssen, sondern wenn wir uns eben auch eigenen Projekten widmen können. Und deswegen haben wir eine Art Feierabend-Startup gemeinsam gegründet, um uns Zeit für Irrsinn und seltsame Ideen zu lassen und die auch umzusetzen. Wir haben dann im 2021 einen Open Call entdeckt für die Designbiennale Zürich mit dem Thema Clash und uns gedacht, doch, das wäre doch was, wir werden uns irgendwas zu diesem Thema ausdenken und das Thema Datensicherheit, weil das bei uns gerade ziemlich vorne war. Dachten wir, das passt doch irgendwie gut zum Thema Clash, weil dieser Übergang in den digitalen Raum und auch der Umgang mit Daten und wie das auch unsere Realität verändert, das ist für uns doch schon ein ziemlicher Zusammenstoß, vielleicht manchmal auch Anstoß von Ärgernis, oft aber vielleicht auch unsichtbar und wir wollten uns näher damit befassen. Zu Beginn wollten wir eine Art Ausstellung machen. Wir fanden so Virtual Reality oder etwas Immersives spannend. Wir dachten zuerst, ach, wir könnten noch einen irgendwie die Besuchenden per App so durch den Raum schicken. Und ziemlich schnell kamen wir dann aber auf die Idee, doch Daten finden wir spannend. Und wir haben uns dann ziemlich lange zum Thema QR-Codes und allgemein so Codes unterhalten. Und irgendwas daran hat uns wahnsinnig fasziniert, weil diese Codes, also vor allem die QR-Codes, die sind ja eine Art Tür in den digitalen Raum. Und wir haben uns dann überlegt, doch, eigentlich scannen wir ja den ganzen Tag diese Codes oder diese Codes, die werden eingescannt. Und was wäre, wenn so ein Code einfach mal zurückscannen würde? Wir haben dann mit dem Skizzieren begonnen. Wir dachten, es wäre spannend, wenn eben so ein QR-Code vielleicht in Form eines Apparats im Raum stehen würde und der fotografiert dann Leute, wenn die den QR-Code scannen, also so fast eine Art Prank. Und wir haben das dann weiterentwickelt. Und auf der rechten Seite haben wir uns dann überlegt, was wäre, wenn dieses Teil nicht nur ein Foto von den Leuten macht, sondern auch ein Datenblatt auswirft, wo dann dieses Foto zu sehen ist. Und wir haben dann immer mehr Daten gefunden, die wir gerne zeigen würden und uns dann auch damit auseinandergesetzt, welche Daten kann man eigentlich abgreifen, wenn jemand mit dem Handy oder irgendeinem anderen Gerät auf eine Website geht, zum Beispiel. Wir haben dann so begonnen, uns zu überlegen, wie dieses Teil aussehen könnte, was es dafür alles braucht. Wir haben dann Material gekauft und mit Basteln begonnen. Wir haben uns auch überlegt, was muss dieser Apparat denn können? Wir wollten ein Erlebnis kreieren. Wir wollten digitale Abläufe greifbar machen, die ansonsten unsichtbar sind. Wir wollten eine Interaktion kreieren zwischen den Besuchenden und diesem Gerät. Und wir wollten eine Zugänglichkeit und eine Niederschwelligkeit kreieren, die man vielleicht nicht hat, wenn man zum Beispiel ins Museum geht. Also uns war es wichtig, dass dieser Apparat im öffentlichen Raum steht und von möglichst vielen unterschiedlichen Menschen bedient werden kann. Die Irritation und auch eine Reflexion war uns natürlich auch wichtig. Ausgangsidee war ja auch dieses fotografiert werden von dem QR-Code oder von dem Apparat. Und so unser allererster Prototyp, der hat ein bisschen so ausgesehen. Und dann haben wir aber gemerkt, wenn unser Apparat aussieht wie so eine Art Alexa, dann sind die Leute gar nicht so überrascht, wenn dieser Apparat plötzlich ganz viele Daten von ihnen abgreifen und wiedergeben kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, nein, eigentlich muss das Ganze ziemlich physisch sein, fast mechanisch anmuten, am besten aus Holz und ein bisschen gebastelt aussehen, so dass die Leute danach überrascht sind, dass dieses Teil so viel über sie weiß. Wir sind dann vor Ort in den Botanischen Garten gegangen, haben erste Skizzen dazu gemacht, wie dieser Apparat aussehen könnte. Und die Idee war dann wirklich, man scannt diesen QR-Code ein, man kommt auf eine Landingpage mit einem großen Button und kann dann diese Stele aktivieren. Und über einen alten Nadeldrucker soll dann ein Datenblatt ausgespien werden, wo ganz viele Informationen zu den Besuchenden stehen. Am Anfang stand dann auch die Idee, es wäre doch eigentlich lustig, wenn dann dieses Datenblatt unten direkt in einen Schredder hineinläuft und sich in dem Glaskubus dann diese Datenschnipsel ansammeln würden. Hier haben wir dann mit dem Bauen begonnen. Das hat zu Beginn so ausgesehen. Ich habe da in einem Altersheim in Zürich einen alten Nadeldrucker abgeholt. Dann haben wir einen Schredder auseinandergenommen und haben mal begonnen, das alles irgendwie zusammenzuschrauben. Und die Idee war dann wirklich, dass oben das gedruckte Papier aus dem Nadeldrucker rauskommt und unten direkt in den Schredder hineinläuft. Und dann war natürlich auch die Frage, wie sieht dieses Datenblatt aus? Welche Informationen werden darauf dargestellt? Und damit das überhaupt alles zum Laufen kam mit diesem Nadeldrucker, und damit diese Informationen austauschbar und interaktiv quasi dann angezeigt würden, dafür hat es dann ganz, ganz viel Arbeit und viel Ideenreichtum gebraucht von Jean Goff, der sich der Programmierung angenommen hat. Und ich würde wahnsinnig gerne jetzt kurz das Wort an Jean übergeben, damit er ein bisschen was zu diesen Daten sagen kann, wie er diese Software kreiert hat, wie er den Nadeldrucker zum Laufen gebracht hat und was vielleicht auch technische Schwierigkeiten waren dabei.
Ja, also dieses Projekt, als Basil mit diesem Projekt auf mich zugekommen ist, war das natürlich für mich etwas sehr Neues, weil ich habe zwar schon viele Robotik- und Elektronik- und Softwareprojekte durchgeführt, aber noch nie etwas, das man jetzt als Kunst bezeichnen würde und schon gar nicht ein Projekt, welches so eine direkte Verbindung zwischen der physischen Welt und der digitalen Welt herstellt. Deshalb war ich auch sofort überzeugt von der Idee und habe mir am Anfang auch gedacht, ja, das kann nicht so schwierig sein. Es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass während in der Theorie die Idee eigentlich simpel ist, in der Praxis das Interfacing mit Geräten, welche eigentlich nicht dafür gedacht sind, sehr schwierig sein kann. Zum Beispiel der Nadeldrucker. Den kann man zwar unter Linux und auch unter Windows oder macOS sehr einfach ansteuern. Es gibt aber gewisse Limitierungen, an die halt der Hersteller bzw. die Entwickler des Druckertreibers nicht gedacht haben. Zum Beispiel spuckt der Nadeldrucker typischerweise nach dem Druck noch ein weiteres Blatt Papier aus. Und da würde man jetzt denken, dass das einfach zu lösen ist, dass es sich dabei um irgendeine Einstellung handelt. In der Realität ist es aber so, dass das ein ganzer Journey down the Rabbit Hole ist, um herauszufinden, wo diese Ansteuerung geschieht und weshalb das so ist und sich dann dabei herausgestellt hat, dass man den Druckertreiber modifizieren und selbst kompilieren muss, nur um das Auswerfen eines weiteren Blattes zu verhindern. Und dann haben sich natürlich auch physische Schwierigkeiten gezeigt, wie zum Beispiel, dass die Geschwindigkeit des Schredders nicht wirklich anpassbar ist und dadurch es dann zu Problemen gekommen ist, dass je nachdem der Schredder, wenn er zu schnell läuft, versucht, dem Drucker das Papier wegzunehmen oder umgekehrt, wenn sich zu viel Papier ansammelt, bildet sich ein Stau und das Ganze funktioniert ebenfalls nicht mehr. Ja, und zu guter Letzt hatten wir dann noch die Idee, dass wir für den zusätzlichen Schockfaktor die Leute noch wägen würden. Und wir haben dafür ganz diskret im Boden der Stele eine Waage eingebaut. Und auch dort wieder ist es so, dass es ist sehr schwierig, bezahlbare Waagen zu finden, welche Schnittstellen haben. Und diese Schnittstellen sind meistens, ja, sagen wir mal etwas speziell. Aber alles in allem wurde das Ganze dann doch mit ein paar Nachtschichten rechtzeitig fertig. Und ja, ich finde, es war ein sehr cooles Projekt zum Umsetzen durch die ganzen Knacknüsse und auch die Kreativität, welche normalerweise für, sage jetzt mal, kommerzielle Projekte nicht so fest vorhanden ist.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass nachher vielleicht dann, dass wir auch noch ein bisschen näher auf die Software eingehen können. Was wir natürlich jetzt oder worauf wir noch nicht eingegangen sind, das war jetzt schon mal nur die Ansteuerung der Hardware. Es gab dann aber natürlich auch noch die Frage, wie kommen wir jetzt an die Daten der Leute dran? Und dort war natürlich die Idee, dass dadurch, dass sie den QR-Code einlesen, dass sie auf eine Website, auf eine Landingpage kommen und dass dann die Daten der Leute von dieser Webseite quasi abgegriffen wird. Also so hätte das dann ausgesehen. Ich scanne den QR-Code ein. Ich komme so auf einen Cookie-Alert auf der linken Seite. Und wenn ich da dann diese ganze Privacy-Policy und die Datenverarbeitung akzeptiert habe, dann komme ich auf diesen aktivierbaren Button. Und wenn ich den drücke, dann aktiviere ich die Stele, die gleichzeitig dann ein Bild von mir macht und verschiedene Daten von mir abgreift, ohne dass ich das weiß, außer wenn ich jetzt diesen Cookie-Banner oder die Datenschutzrichtlinien komplett durchgelesen hätte. Wir haben also hier auch einen Prozess imitiert, wie wir ihn aus dem alltäglichen Surfen im Internet sehr gut kennen. Das hat dann so ausgesehen, wir wollten, dass auf dem Handy der Prozess gleichzeitig auch angezeigt wird. Also während die Stele arbeitet und ausdruckt, sehe ich auch auf meinem Handy zugleich den Screen. Vielen Dank für deine Daten. Und dann kommt in der gleichen Geschwindigkeit, wie der Drucker ausdruckt, dieses Datenblatt ins Bild. Und am Ende werde ich gefragt, darf dein Datenblatt veröffentlicht werden in einer Galerie oder möchtest du das Datenblatt zensieren? Also wir haben dann den Leuten trotzdem noch die Möglichkeit gegeben, zumindest ihr Bild zu zensieren. So hat dann das Datenblatt ausgesehen. Wir haben da verschiedene Specs drauf. Wir hatten dann auch dank Josh Geisser, der am Anfang noch dabei war, diese schöne Gesichtserkennung drin oder zumindest die Erkennung von Gesichtern und deren Position. Wir haben dann so User Numbers zugeteilt. Wir haben die Location und das aktuelle Wetter, die Uhrzeit aufgeführt. Und dann, wie vorhin von Sean erwähnt, konnte man das Gewicht ablesen. Man konnte ablesen, welches Gerät man dafür verwendet hat, um auf die Webseite zu kommen, welchen Browser, was die eigene IP-Adresse war und was der Batterieladestand war. Dort war noch, gab es noch eine kleine technische Schwierigkeit, nämlich dass bei den Mac-Geräten oder bei den Apple-Geräten, meine ich, der Akkuladestand nicht abgelesen werden konnte. Vielleicht wird Jean dazu auch später noch kurz was sagen, welche Daten ablesbar waren und welche nicht. So hat dann eben diese Stele ausgesehen, als sie fertig war. Und ich würde jetzt kurz vielleicht gleich hintereinander das Video 1 und 2 von euch abspielen lassen. Dort sieht man im ersten Video, wie wir die Stele vor Ort zum ersten Mal aufgebaut haben. Und im zweiten Video eine kurze Übersicht, wie dieser Ablauf etwa ausgesehen hat, wenn man als User zu diesem seltsamen Apparat gekommen ist. Super. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann waren das die beiden. Genau. Also da hat man hoffentlich noch mal gesehen, wie die Stele funktioniert hat. Wir haben ganz zu Beginn diesen Schredder noch verwendet. Der hat dann aber doch einige technische Probleme gemacht. Ja, das Papier wurde immer wieder schräg eingezogen und man musste dann ab und zu ein bisschen nachhelfen gehen. Und wir haben dann irgendwann beschlossen, diesen Schredder einfach zu umgehen und ganz frech die Datenblätter ungeschreddert im Kubus sich ansammeln zu lassen, wie man das dann auch hier sieht. Und wir fanden das dann aber doch irgendwie lustig, auch so als Statement, weil wir den Leuten eigentlich versprochen hatten, dass wir die Daten ja vernichten würden, nachdem wir sie erhoben haben. Und aufgrund technischer Schwierigkeiten war das dann aber leider nicht möglich. Und wir haben uns überlegt, das ist doch vielleicht doch eine lustige Anspielung oder Parallele dazu, wie vielleicht Großkonzerne auch mit Daten umgehen. Dann heißt es halt, okay, wir hatten dann halt noch ein Backup eines Backups und jetzt hatten wir diese Daten halt doch noch und die wurden dann doch aus irgendeinem Grund mitgenommen oder weiterverkauft. Genau, deswegen war das dann irgendwie dann Teil der Performance, dass wir am Schluss das Papier nicht mehr geschreddert haben. Ich lasse jetzt vielleicht das dritte Video weg, weil wir vorhin schon ein bisschen gesehen haben, wie das ausgesehen hat. Ich mache es kurz so, dass ich hier die Datenblätter zeige. Ganz am Schluss haben wir es nämlich so gemacht, dass wir dann die ganzen digitalen Datenblätter in einer Galerie gesammelt haben. Das hat dann so ausgesehen. Wenn die Leute sich zensiert haben am Ende des Prozesses, dann wurden die wichtigen Informationen inklusive Bild so ausgeblurrt. Und wenn man aber bestätigt hat, dass das Bild veröffentlicht werden darf plus Datenblatt, dann hat das so ausgesehen. Und so haben wir dann mittlerweile an die 2000 Datenblätter eingesammelt, wo wir ganz genau gesehen haben, wann waren diese Leute wo, was war das aktuelle Wetter dann im Botanischen Garten, eben das Gewicht. Manchmal hat die Waage leider ein bisschen gesponnen, weil die Platte sich oben verklemmt hat, aber es war trotzdem ein bisschen beängstigendes Feature. Und am Schluss hat sich dann auch für uns interessanterweise dann doch die Frage gestellt, und welche Verantwortung haben wir jetzt mit all diesen Datenblättern? Also was bedeutet das, dass wir jetzt von so vielen unterschiedlichen Menschen diese Daten gesammelt haben? Und was am Anfang eine Art Awareness-Kampagne war oder so ein bisschen die Leute schockieren sollte, ist dann auch zu einer Verantwortung für uns geworden. Und wir sind uns bis heute nicht ganz sicher, was wir jetzt mit all diesen Datenblättern machen sollen, weil wir haben diese Datenblätter nicht nur in digitaler Form, sondern natürlich auch von unserem Nadeldrucker ausgedruckt in physischer Form. Etwas, was wir dann gemacht haben, kurzerhand, war, weil wir die Stele oder unsere ICU-Maschine dann noch an zwei weiteren Orten, einmal in Lenzburg und einmal in einem Kulturort im Öffspace in Zürich ausstellen konnten, dass wir gesagt haben, okay, wir werden diese Datenblätter ausstellen. Das hat dann so ausgesehen, also das war dann eigentlich mehr so ein Ausstellungssetting und ganz hinten sieht man dann verschiedene Datenblätter, die damals im Botanischen Garten ausgedruckt worden waren und die sich da auch sehr, sehr schön gemacht haben und die toll gewirkt haben. Aber wie gesagt, also die Frage, wie gehen wir mit diesen Daten um und wem gehören die jetzt eigentlich? Müssen wir die irgendwie verbrennen? Das ist eine bislang unbeantwortete Frage. Momentan arbeiten wir an einer zweiten Version von Thank you for your data, weil wir gerne nicht nur den Schockmoment haben wollen bei den Leuten, sondern wir möchten, dass der Gegenwert dieser Daten zu den Leuten zurückgeht und auf irgendeine kreative oder gute Art und Weise genutzt werden kann. Und unsere Vision ist, dass der Datenverarbeitungsapparat künftig nicht nur die Daten ausspeit, die er von den Leuten abgegriffen hat, sondern dass diese Daten auch eine Art Währungsform oder Wertpapier sind, das dann in, als eine lokale Community-Währung eingelöst werden kann. Das heißt, wen das Projekt interessiert, der wird sicher auf unserer Webseite oder auf unserem Instagram-Kanal absurda.ch dann weitere Informationen finden im Laufe des Jahres. Jetzt würde ich aber sehr, sehr gerne den Raum öffnen, auch für Fragen, vor allem auch vielleicht Fragen technischer Natur an Jean, und hoffe, dass technisch alles geklappt hat.
So, jetzt für Fragen. Gibt es Fragen im Raum? Scheint gerade nicht der Fall zu sein. Ich schaue mal in den Chat, ob es da Fragen gibt. Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann habe ich natürlich ein paar Fragen an dich. Von einige Leute hier im Raum, die waren vor Ort, die waren im Botanischen Garten. Und die waren fasziniert, was ihr da kreiert habt. Ich selbst konnte leider nicht vor Ort sein, aber was mich fasziniert hat, ist, in welcher Zeit ihr das bereitgestellt habt. Weil ich mag mich noch erinnern, du warst mal an einem Mittwochabend in einem Luxeria-Meeting online mit dabei und hast da noch etwas Ideen, Inspiration gesucht. Ihr wart dort noch nicht besonders weit, wirklich noch am Anfang in der Konzeptionsphase. Und die Zeit war knapp. Ich habe mir gedacht, okay, ihr habt etwas vor. Wie seid ihr damit umgegangen? Mit diesem Zeitdruck, mit diesem Stress?
Ja, ich würde dazu vielleicht sagen, Ignorance is Bliss manchmal. Wir haben uns tatsächlich ein bisschen blauäugig in dieses Abenteuer gestürzt. Wir haben immer ganz viel tolle Ideen, Nadja und ich. Und den Hardware-Teil, den haben wir uns irgendwie noch zugetraut, also dass wir da diese Holzpaneele ausschneiden und anmalen können. Und als es dann zum technischen Part kam und zur Programmierung, da hat sich dann schon irgendwann Panik breit gemacht und wir mussten in relativ kurzer Zeit eine Person finden, die nicht nur Zeit hat, sondern auch das Know-how, um diese sehr utopische Idee in die Wirklichkeit umzusetzen. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt, als wir das Konzept eingereicht haben bei der Biennale, auch gar nicht, ob das überhaupt geht. Also ob man diese Daten überhaupt abgreifen kann und wenn ja, welche genau. Und dort war es dann tatsächlich so, dass wir erstens von dem Team Luxeria ganz viele spannende Inputs bekommen haben, als wir uns dort in eure Runde begeben haben. Und das größte Glück war dann, dass wir auf Jean gestoßen sind, der nicht nur Interesse hatte, uns dort auszuhelfen, sondern der dann auch wirklich bereit war, unglaublich viel Zeit und Muße in dieses Projekt zu stecken, um das in so kurzer Zeit umzusetzen. Und ja, da sind auf jeden Fall viele Ressourcen und Nachtschichten in dieses Projekt hineingeflossen. Und ich glaube, ich bin im Nachhinein froh, dass wir uns gar nicht so bewusst waren, was wir uns da aufgeladen hatten.
Wenn man sich so intensiv mit einem Thema auseinandersetzt, da macht man ja ganz viele Gedankengänge. Man schläft darüber, man träumt davon, man setzt sich intensiv mit dem Thema auseinander, man hat immer wieder neue Ideen. Wie hat sich deine persönliche Einstellung zum Thema Daten, Datenschutz in dieser Zeit verändert?
Mhm. Ich glaube, das ganze Projekt, das war für uns auch eine Art Weiterbildung in der Frage, was bedeutet das, Daten zu sammeln und welche Daten können überhaupt erhoben werden, was bedeutet Data Analytics. Und ich muss sagen, ich glaube, dass ich auf jeden Fall achtsamer geworden bin, was das bedeutet, also welche Daten abgegriffen werden können und welchen tatsächlichen Wert die haben. Für mich ist aber nach wie vor eine offene Frage, wie wir damit umgehen sollen, weil den ganzen Tag Cookie Alerts wegzudrücken zum Beispiel oder das Internet gar nicht mehr zu benutzen, ist jetzt zum Beispiel eine Option, die für die meisten Menschen, inklusive mir in meinem Beruf, nicht möglich wäre. Ich muss sagen, ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt und bin mir jetzt besser bewusst, welche Daten da gesammelt werden von großen Unternehmen, welche Daten auch weiterverkauft werden können und wie diese Daten analysiert werden. Aber vielleicht auch an dich, Sean, weil wir haben wahnsinnig viel von dir gelernt, weil du auch ganz viele Ideen reingebracht hast, welche Daten man da abgreifen könnte. Was war dort so dein Prozess?
Also das Interessante bei der Datensammlung in so einem Fall ist halt, dass sich sehr schnell herausstellt und noch deutlicher zeigt, etwas, was ich eigentlich schon vorher gewusst habe, aber halt nie so konkret bedacht habe, und zwar, dass als privater, ich sage jetzt mal kleiner Webseitenbetreiber, kommt man gar nicht an diese Informationen, welche die großen Datensammler erhalten können. Und der Grund dafür liegt darin, dass viele gesammelte Daten und auch vor allem diese Daten, welche beängstigend sind, dass Firmen sie über einem wissen, bestehen eigentlich hauptsächlich aus Zusammenhängen und Kontextinformationen. Also es ist die Kombination aus, zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Information wie der Batterieladestand. Das scheint nicht besonders schlimm oder auch nicht wirklich nützlich zu sein. Man kann aber je nachdem aus der Kombination jetzt zum Beispiel von einem Ladestand und der aktuellen Zeit und vielleicht noch der Position, kann man Informationen über Leute herausfinden, die man vielleicht sonst nicht denken würde, wie zum Beispiel, eine Vermutung darüber, was der Tagesablauf einer Person ist, anhand dessen, ob man jetzt sieht, wann lädt sie ihr Smartphone zum Beispiel. Und das Verrückte dort ist halt einfach, dass der Unterschied zwischen, was die Leute wissen, was an Daten gesammelt wird und was wirklich an Daten gesammelt wird, ist gigantisch. Schon mit einzelnen kleinen Fakten sind Besucher sehr verwundert eigentlich, dass man das wissen kann. Und in Wirklichkeit geht es aber noch viel, viel tiefer. Die Sache ist halt nur, man erfährt es nie wirklich, weil weder Google noch Facebook noch sonst irgendwer erklärt einem wirklich in für Laien verständlicher Sprache, was alles gesammelt wird.
Besten
Ja, und
Dank
wir.
für diese Erläuterungen. Ich habe im Chat eine Anmerkung von Josh, der euch ja auch geholfen hat. Er lässt grüßen. Dann habe ich eine Frage von Raphael. Er fragt, ob ihr das Datenblatt Nummer 925 senden könnt. Ich habe die starke Vermutung, er ist selbst dort drauf. Er nickt, ja. Ich denke, ihr könnt ihm das sicher noch zustellen, dann irgendwie nach dem Vortrag offline. Gibt es noch irgendwelche Fragen im Raum? Ja, da gibt es jemand. Ich werde die Fragen wiederholen müssen. Ja, weißt du, das ist kurz der Posi.
Quasi, ob sie überleiten mit Google Analytics und der Apple Werbe-ID irgendwie noch an mehr Daten via die Third Parties zu kommen oder ob sie das ausgeschlossen haben?
Die Frage von Raphael im Raum lautet: Habt ihr euch überlegt, über die Apple Werbe-ID noch irgendwie zusätzliche Daten von Drittanbietern heranzukommen, also quasi euer Datenpool noch irgendwie zu erweitern? Oder war das jetzt außerhalb des für euch machbaren oder für euch denkbaren Bereiches?
Also ich glaube konkret, die Werbe-ID könnte bei einer rein webbasierten Lösung, meine ich, etwas schwierig werden. Ich bin aber, komme auch nicht aus der iOS-Entwicklung, deshalb bin ich da etwas unterinformiert. Wir hatten aber diverse andere Ideen, wo wir noch Informationen beziehen können. Zum Beispiel ist es so, dass HubSpot eine API bildet, mit der man teilweise sogar Namen und Firmenzugehörigkeiten anhand von Cookies herausfinden kann. Das ist zwar nicht wirklich so gedacht, aber man kann es dafür missbrauchen. Es gibt auch die Möglichkeit, bis heute den Browserverlauf bis zu einem gewissen Grad abzugreifen und herauszufinden, welche Webseiten eine Person bereits bezogen hat, besucht hat, sorry. Das sind und diverse weitere solche Sachen. Also der Ideenpool war noch ziemlich groß. Es ist einfach, wie Basil schon erwähnt hat, das Ganze ist mit sehr vielen Nachtschichten entstanden und wir konnten unmöglich alles abdecken. Es gibt aber, also ich denke, es wird sich lohnen, Version 2 oder Version 3 anzuschauen davon, weil wir haben noch viele Ideen. Ich glaube, wir werden auch nicht alle jetzt hier schon bekannt geben. Das muss Basil entscheiden. Aber es lässt sich sicher noch sehr viel daraus machen, sowohl an Daten, welche im physischen Raum abgegriffen werden können, als auch Daten im Online-Raum.
Und wie auch Jean vorhin schon gesagt hat, die Daten für sich, also zum Beispiel jetzt eine IP-Adresse oder der Akkuladestand, das ist vielleicht für gewisse Menschen verwunderlich, dass man sowas abgreifen kann. Es ist jetzt aber noch nicht beängstigend. Und das Beängstigende, das ergibt sich ja dann aus der Analyse verschiedenster Daten, die gemeinsam in Verbindung gebracht werden. Und das ist jetzt zum Beispiel sicher etwas, was für das 2.0 für uns wichtig wird, dass wir uns auch überlegen können, wie diese verschiedenen Informationen gemeinsam dann eben auch Rückschlüsse auf tatsächlich beängstigende Informationen schließen lassen von den Usern.
Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. So wie ich das gehört habe, habt ihr weitere Projekte geplant oder ein 2.0 geplant. Wir freuen uns darauf. Thank you for your data oder besser gesagt, danke für euren Vortrag. Ein Dank an Basil, ein Dank an Joe und auch an Nadia, die jetzt nicht dabei war, aber die auch mitgewirkt hat. Ein sehr spannenden Vortrag. Ich glaube, das hat einen Applaus verdient.
Ja, ganz herzlichen Dank. Durften wir heute hier sein und das Projekt vorstellen. Wer von euch vielleicht auch spannende Ideen hätte, wie dieses Projekt weitergehen könnte. Wir sind immer offen für Kollaboration und verschiedenste Mitwirkende und wir freuen uns, euch hoffentlich bei der nächsten Ausstellung im öffentlichen Raum wiederzusehen.
Danke für diese Schlussworte. Bei uns gibt es jetzt eine Pause und um 8 geht es dann weiter mit Fröschen, die mit Gesetzen gekocht werden oder so. Bis dahin, guten Appetit und bis später.